fühle mich mal sehr heterosexuell, wenn ich diese Klappe.
Wenn du einmal klatschst, ja, sodass alles gesynkt ist. Aha. Hier bei uns.
Ja, ja, das einmal den gut. Ton angeben.
Ist ja, siehst so. Du, da ist doch diese Folge hier mit einem Bang gestartet, yes. Eigentlich schon ein bisschen.
Yes.
Ja, und du hast mich gerettet. Das will Schatzi. Ich dir nochmal ganz kurz sagen. Du hast mich gerettet.
Ich will mal so sagen, du hast Glück gehabt, dass du eine so umsichtige Freundin wie mich dabei hattest. Wer weiß, wo das sonst geendet wäre, du kleine willenlose Elf.
Ja, naja, das war ja auch einfach so. Ich habe da die ganze Zeit, hast ja gesehen, ich habe ja viel geküsst in dieser Nacht. Ich war viel,
Habe ich das mitbekommen?
Ja, weiß ich nicht. Nee, vielleicht nur kurz. Nee, du hast gefragt, und was will er jetzt hier, als wir gerade ein Foto gemacht haben?
Der hatte sich nicht vorgestellt, habe ich gedacht, warum fummelt er dir an deinen Flügeln rum?
Er durfte alles,
ja. Ich hab gedacht, das ist halt so ein kennst du das, wenn du auf einer Party irgendwas machst, Foto, in dem Fall wollten wir ein Foto machen, und plötzlich kommen so Leute dazu und bringen sich mal kurz so ein und wollen mal so mitdirigieren. Und ich dachte, das ist so jemand, der einfach so kurz mal in den Flügeln rumfummelt.
Naja, er durfte. Und dann war ich aber irgendwann wirklich, ich hatte so einen Sitzen und war so.
Was man nicht gemerkt hat.
Ja, das war aber wirklich ohne Witz. Ich war jenseits von allem. In dem Moment, das ist was, wo ich dir sage, Barbie, da bin ich. Und deshalb war ich sehr, sehr dankbar, dass ich dich gesehen habe und gesagt, kannst du mich ein Stück mitnehmen? Du so, sure. Weil du, wirklich, ich war noch drin, weil ich irgendwie so dachte, ah, vielleicht finde ich den nochmal, weil ich habe ihn verloren. Und ich war mir nicht so sicher, ob ich Nummer richtig übergeben habe oder nicht.
Ja.
Habe ihn nicht gefunden und dann bin ich raus. Dann war ich so, wie komme ich denn jetzt irgendwie mal so ein bisschen hier weg, wenigstens so ein bisschen raus aus dieser Szenerie. Und dann standest du da, du große Göttin. Du sahst fantastisch aus mit dem Kopfschmuck. Vor allen Dingen, weil du den noch so abgesetzt hast, weil du wusstest, im Taxi wird schwierig.
Also gleich irgendwie. The amount of times, die ich das schon vergessen habe, ich trage ja gerne mal so einen Kopfputz oder so ein Halo, the amount of times, die ich das schon vergessen habe und dann wirklich teure, gute Ware ruiniert habe, weil ich mich meinte, in irgendein Taxi reinsetzen zu müssen und dann so ist das Ding kaputt. Oder auch wie oft ich mir so Teile schon beim durch die Tür gehen vom Kopf gerissen habe, weil ich einfach dann natürlich auch sehr hohe Schuhe anhab und dann bums ist das Ding. Und wenn du Pech hast, dann auch noch der Dutten. Und das ist dann das Würdeloseste, wenn so eine Drag Queen einfach unter der Tür durchgeht und
alles verliert.
Die Hälfte ihres Kopfes auf der anderen Seite liegen lässt. Das ist nicht so geil.
Obenrum nackt gewesen quasi so ein bisschen. Ja, aber ich fand, du sahst fantastisch aus. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Obwohl, ich weiß es ja, ich saß ja neben dir. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr so viel, weil ich habe, glaube ich, viel gesendet in der Zeit, als wir da nebeneinander saßen. Habe ich dir kurz mein kleines Herzchen ausgeschüttet.
Deine Selbstwahrnehmung ist echt spannend. Also es war überhaupt nicht so, dass du irgendwie zu viel gequatscht hättest oder irgendwie zu viel gesendet hättest oder so gar nicht. Wir hatten eine sehr schöne Konversation.
Okay, sehr gut.
Ja. Und ich genieße das, wenn du betrunken bist. Mir ist dann immer gar nicht klar, dass du betrunken bist, weil man das gar nicht merkt. Aber ich genieße es dann, weil dann bist du auf dem emotionalen Sendelevel von mir so.
Mhm.
Also ne, du bist ja sonst auch manchmal so ein bisschen nicht zugeknöpft, aber du bist nicht so, hallo, das ist, was ich fühle. Das ist ja eher so mein Problem.
Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, ich habe das auch, aber da kommen wir schrittweise vielleicht dann hin.
Wir sind noch nicht da, auf jeden Fall. Und wenn du dann sagst, du bist betrunken und ich denke, ach Mensch, der Simon ist jetzt aber voll süß, der ist voll warm, wir sind voll warm geworden. Ich empfinde das dann so und du bist dann nachher, Gott, ich war so betrunken. Und ich denke mir, du warst total sweet und toll.
Dankeschön.
Und keine Spur irgendwie so, dass ich dachte, Maus.
Ja.
Kaffee.
Ja. Null. Kaffee jetzt. Oh mein Gott. Was habe ich denn jetzt hier für ein Problem? Ich möchte einfach nur nach Hause. Jetzt muss ich mich um die hier auch noch kümmern, die hier irgendwie neben mir sitzt mit dem Flügelchen. Ja, ich habe, ich hatte die Elfenflügel auf. Ich hatte die auch auf der Party auf, was wirklich, also wirklich, dass da niemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, und jetzt ist aber Schluss und jetzt reicht's.
Also es hat ja jemand zu dir vorher im Podcast schon gesagt, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Und Simon so,
Ist egal. Ja, weil auf einmal dieser ganze Tag, ich sag dir, dieser ganze, oder dieses ganze Pride-Wochenende. Ich weiß nicht, ob das meine Definition von Queer Joy eigentlich schon ist. Also, weil ich irgendwie, habe ich dieses ganze Wochenende, ich habe Dinge gefühlt, die ich vorher noch nicht so gefühlt habe.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Dazugehören, was ich so ein bisschen absurd finde, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hätte das vorher nicht gehabt. Aber ich glaube, jetzt ist einfach nur, alleine dadurch, Barbie, dass du in mein Leben gekommen bist, kenne ich so viele Menschen gerade. Und das war dann ja wirklich schon alleine auf der Party, als du abends dort warst und ich dann schon irgendwie die anderen alle irgendwie so getroffen habe, auch aus deinem Umfeld, die irgendwie da waren. Weil obwohl es eine riesige Party war, sind wir uns da alle irgendwie in die Arme gelaufen und alle haben sich gefreut, also hoffe ich jedenfalls.
Ja.
Und es war einfach nur schön. Und dadurch war ich so spätestens da, was dann ja mein großer Höhepunkt in a not-sexual way dann irgendwie werden sollte, war das, fand ich das richtig, richtig toll.
Ich glaube, also wenn dich Ich würde es wahrscheinlich Queer Enthusiasm nennen in dem Fall, noch nicht so richtig Queer Joy, weil ich glaube, wenn man das empfindet, das weiß man dann. Das sind so Momente, wo du wirklich so ganz erfüllt bist von diesem Gefühl, dass du gerade in einem Raum bist, entschuldige den Pathos, wo alle Herzen so im gleichen Takt schlagen, mhm. ne, wo du das Gefühl hast, ich bin wirklich mal nicht außen vor und selbst in meiner Community nicht außen vor, sondern gerade ist ein Moment, wo wir wirklich alle das Gleiche empfinden und es ist joyful und es ist verbunden und es ist, there's a higher purpose irgendwie und ich weiß, Pathos, I know, I'm sorry. Aber ich glaube, du öffnest dich dahin, ne? Ich glaube, mhm. das entsteht langsam. Ich will das überhaupt nicht schmälern. Ich glaube,
nein, überhaupt nicht. Nein,
und ich glaube, es, die Pforten öffnen sich langsam und ich finde das sehr, sehr schön, auch das zu beobachten. Und ja, es war genau so. Jeden Menschen, den ich auf der Party getroffen habe, die waren so, Simon ist übrigens auch da, der ist da hinten. Der hat so Flügel an und ich so, ich ja, weiß
das. Hat er nicht gemacht. Ja. Ja, aber das war wirklich, ich glaube, vielleicht ist es das auch schon einfach so zu merken, so, ey, das sind Menschen, die mir auch wohlgesonnen sind. Also, was ja bescheuert ist, also so, weil ich das ja vorher dann vielleicht nicht hatte, auf eine Art oder eine Weise, dass ich irgendwo hingegangen bin und dann schon wusste, ah, okay, hier kenne ich jetzt eine Handvoll Leute und irgendwer ist schon da und das war schon. Das hat am Freitag bei mir schon angefangen, da war ich schon hier in Night Before Pride, war ich da ein bisschen unterwegs, habe hier meine bessere Hälfte, Daniel hat mich wieder eingepackt und wir waren unterwegs und das war dann auch den ganzen Samstag so auf der Pride, da habe ich mich ihm angeschlossen und er hat mich mit zu seinen Leuten genommen und das war alles, es war einfach nur schön. Mhm. Also ich war wirklich so die ganze Zeit erstmal dankbar für Daniel, dann war ich dankbar für dich, weil dann war so, wohin können wir gehen, dann war ich so, Barbie hat uns Liste gegeben für House of Pride und dann sind wir alle irgendwie dahin weitergetingelt und so, also es war einfach nur einfach den ganzen Tag schön und auf einmal war es irgendwie dunkel und wir saßen da als Gruppe im Tiergarten, weil wir es nicht geschafft haben, bis zur Bühne zu gehen, haben noch den letzten Taste-Test gemacht und gesagt, nee, also dieser Sekt ist wirklich sehr lieblich, den hier gerade noch jemand mitgenommen hat. Das war wirklich, nee, also auch wenn jetzt schon viele Stunden vergangen sind, also das schmeckt trotzdem nicht gut. Und dann sind wir dann irgendwann weiter. Aber das war schon, ich habe schon angefangen. Am Freitag habe ich mich irgendwann gemeldet bei unserer Freundin Sarah Hartgens,
ja.
die mir vorher schon gesagt hat, dass sie auf eine Lesbenparty geht. Und ja. sie aber meinte, die ist, dass auch ich als schwuler Junge durchaus dahin kann, aber dass das Center halt eben
Flitter nicht, ist.
Genau, ja. so. Und dann war ich so, ja, okay, dann gehe ich hin und frag lieb vorne am Empfang, ob ich mit rein darf oder nicht. Und dann wurde gesagt, ich darf sehr gerne rein und war dann da und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig, richtig auf einer Lesbenparty war.
Die kann feiern, ne?
Ja, und ja. das ist immer so dieses, ich weiß gar nicht, warum ich vorher, aber ich glaube, das ist auch sowas, wenn man als Schwuler manchmal in so ein paar Klischees ist. Ich weiß noch ganz genau, es hat mal eine lesbische Freundin, also heute Freundin von mir geheiratet, die kannte ich damals noch nicht. Und dann war so, und wie war die Party? Hat jemand gesagt, na, so viel getanzt worden wurde nicht. Da habe ich gesagt, na ja, weil ich nicht eingeladen worden bin. Kein Schwuler, der da war, um den Ton anzugeben. Aber ehrlich gesagt, ich fand es viel entspannter.
Girl,
also ich fand es so viel entspannter. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens.
Voll. Ich bin keine Festivalmaus, aber ich verfolge natürlich jedes Jahr, wie wahrscheinlich alle BerlinerInnen, The Whole Festival, oh weil es ja immer ja, auch ne, die Reddit-Räume und so, es ist ja, it's a happening. Die Geschichten, die aus dem Whole Festival rauskommen, sind immer sehr unterhaltsam. Aber auch da wurde wieder gesagt, der Flinterraum war einfach der geilste Raum, weil die einfach feiern können und ne, die überdosieren sich nicht die ganze Zeit. Du musst nicht ständig irgendwelche zuckenden Kleiber aus dem Weg ziehen, weil wieder ne, zu viel GHB genommen worden ist. Hi, guten Tag. Sondern ne, es ist respektvoller, es ist schöner, es ist zelebratorischer, die feiern sich gegenseitig mehr. Es ist weniger nur Sex, es ist weniger nur Stier irgendwie aufeinander rödeln. Also ja, I very much love the lesbians and the Flinters.
Ja, ich bin auch irgendwie so, ich muss ja da nochmal irgendwie dran denken, was eigentlich auch die lesbischen Frauen in meinem Leben für eine große Rolle spielen. Hm. Also, oder wie wichtig die waren. Ich habe zwei Freundinnen aus Kopenhagen, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Die waren damals, habe ich die getroffen, da war ich mit meinem Ex-Freund, war ich unterwegs und die sind reingekommen und ich war so, oh mein Gott, die sehen so cool aus. Hm. Die sehen so cool aus. Und er so, ja, los, geh hin, sprich mit denen. Ich so, ja, weiß nicht. Und dann habe ich mit denen gesprochen und seitdem sind, keine Ahnung, 20 Jahre vergangen.
Du kannst einfach zu Leuten hingehen und sagen, hey, ich finde euch cool.
Naja, eigentlich nicht. Bei denen konnte ich es aber, weil ich wirklich dachte, oh mein Gott, ihr seht insane aus. So,
geil.
Turns out, sie sahen insane aus, weil sie gerade bei einem Screening waren von der Rocky Horror Picture Show. Ach so, ja, genau. Nein, also genau, sie waren da gerade die Rocky Horror Picture Show sehen und waren so, oh mein Gott, ich glaube, wir sind overdressed und wir wollten jetzt einfach nur noch in eine Gay-Bar gehen und dann sind sie da halt eben gelandet. Und das war so lustig, weil ab da habe ich von denen quasi auch schon queere Popkultur quasi miterlebt. So, weil das so zwei Girls sind, die sehr doll into Gay-Culture sind.
Ja.
Also die lieben auch alles, wenn ich glaube sogar, die haben Verbotene Liebe geguckt mit Subtitles, aber nur den Gay-Story-Arc. Also nur die schwule Geschichte davon haben sie sich da angeguckt.
War das Laurent Daniels oder was war das damals? Wer war das? Verbotene Liebe?
Verbotene Liebe. Ich hab keine Ahnung.
I have no idea.
So, aber auf alle Fälle haben die das alles geguckt.
But und
die
that's commitment.
Die haben auch schon immer viel Drag Race geschaut.
Ja. Yeah.
und meinten immer die ganze Zeit zu mir, Simon, warum machst du das nicht? Warum machst du das nicht? Oder auch, wenn wir uns ausgetauscht haben über Serien oder Filme und ich immer gesagt habe, oh, irgendwie mochte ich das nicht. Und jetzt habe ich ganz viele Rewatches gemacht von so queeren Serien, die mir damals schon empfohlen haben. Und war so, also ich weiß auch nicht, warum mir das vorher so weh tat, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann ordnen die das immer so schön für mich ein und sagen auch immer so, ja, Simon, du brauchst es halt Zeit. Du brauchst es Zeit. Aber ey, wir sind da, wir supporten dich in allem, was es, wie es irgendwie ist. Und dann ist das jetzt aber natürlich auch so, jetzt nicht nur mit meinen Lesben aus Kopenhagen, sondern auch mit den hier mit Sarah Hartkins, also Sarah, ne, liebste Grüße, die, das weiß ich noch, als gerade die Bundestagswahl war und ich so mich ganz verloren gefühlt habe und gar nicht wusste, wem ich jetzt irgendwie gerade sagen kann, okay, mir geht's gerade irgendwie gar nicht so gut. Und dann habe ich auf eine Story von Sarah reagiert, die gerade mit einer ganzen Truppe unterwegs war und ich war irgendwie so, ah ja, du hast es richtig gemacht, dich direkt irgendwie so mit queeren Menschen zu umgeben, weil ich irgendwie so war, ich kann das gerade niemandem sagen, was in mir vorgeht, weil das versteht, glaube ich, niemand so richtig oder das kann mir gar nicht so richtig jemand nehmen oder auch nicht nehmen. Und da war Sarah sofort so, ja, dann komm doch zu uns. Und dann hat sie zwischen den Zeilen das schon gelesen und dann war ich bei Sarah und habe da die nächsten Hochrechnungen mitgeguckt und es hat sich ein bisschen weniger schlimm angefühlt, kann man, glaube ich, sagen. Oder ein bisschen weniger schwer in dem Moment.
Ja. Ja, du, ich find's immer traurig, wie, und honestly, I blame the gays, also die Schwulen, wie schwierig teilweise die Beziehung ist zwischen Schwulen und Lesben und zwischen der Schwulen und der lesbischen Community, weil, ne, wir verdanken den Lesben so viel, wir Gays, wir männlich Gelesenen oder Männlichen. Es gibt einen Grund, warum das L in LGBT an erster Stelle steht, nämlich dass während der AIDS-Krise, während wir Gays und männlich gelesene Personen, in Massen gestorben sind an AIDS, die Lesben sich einfach um uns gekümmert haben. Mhm. Also, ne, als es Krankenschwestern gab, oder KrankenpflegerInnen gab, die unsere Räume nicht betreten wollten, wo wir drin lagen, weil sie Angst hatten, sie infizieren sich und die uns da haben verenden lassen teilweise, weil sie halt auch wahnsinnige Angst hatten. Die Lesben sind, they stepped up, so, die haben sich um uns gekümmert, die haben sich organisiert. Es gibt, wer das mal googeln will, es gibt die Blood Sisters, die wurden so genannt, weil sie sich halt auch organisiert haben, um Blut zu spenden, um einfach sich um die krankenden, sterbenden Gays zu kümmern. Und ich habe das Gefühl, seit das gerät immer mehr in Vergessenheit, weil halt auch die Leute nicht so gerne über die Zeit sprechen, was ich als HIV-positive Person natürlich schlimm finde. Und deswegen rede ich auch immer wieder drüber und die Leute denken immer, warum muss ich jetzt schon wieder von AIDS reden? Aber ich finde halt, das ist eine wichtige Zeit in unserer Community, die Leute, glaube ich, gerne verdrängen wollen und viele auch einfach nicht wissen, weil sie das Glück haben, danach geboren zu sein. Deswegen erinnere ich immer wieder dran. Aber ja, da geht vieles verloren. Und die Gays, glaube ich, heute gucken wieder mit so ein bisschen Befremden auf die Lesben und denken sich, ja, die sind aber auch anstrengend. Und warum sind die so? Warum können die nicht auch einfach feiern und alles bunt sein lassen? Und ja, ich glaube, oft sind die Lesben so ein bisschen genervt davon, dass die Gays sehr viel Platz einnehmen in der öffentlichen Wahrnehmung von der queeren Community. Ne?
Aber das ist ja schon alleine durch die Spaces. Also ich kenne super wenig lesbische Orte. So, also es ist irgendwie so ein bisschen so absurd. Oder gut, mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Wir waren beim Screening von Princess Charming von der neuen Staffel auch. Also so, das war auch einfach nur lustig.
Ja.
Und danach wurde ich dann eben auch eingeladen zu einem Public Viewing oder also so bei einer Freundin dann zu Hause oder so. Aber ich weiß, dass sie früher auch im Stück oder sonst irgendwo waren, um irgendwie das da zu schauen. Und da habe ich eben so gemerkt, so, ah, okay, ich kenne die Orte noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mehr, also nicht mal, also ja, weil es einfach so wenig sind. Also ich kann dir irgendwie in dieser Stadt, die wir Berlin nennen, kann ich dir irgendwie 30 schwule Orte irgendwie sagen, inklusive Man Only, aber jetzt so die Orte für die Frauen, für die Flinter, für die Lesben, so ist ja auch wieder wenig.
Ich glaube, es ändert sich vielleicht jetzt wieder ein bisschen, aber so die traditionellen Lesbenbars sind meines Erachtens, bin jetzt auch keine große Bescheidwisserin, sind meines Erachtens fast alle zu. Also das Poel war so die älteste, glaube ich, das längste auch, das wurde dann das PE, also sie haben dann einfach nur die Initialen genommen, nachdem es neue Besitzer waren, das haben sie auch irgendwann zugemacht. Muss man fairerweise sagen, auch weil es immer wieder echt massive Schlägereien gab. Lesben hauen sich öfter auf die Mütze als die Gays, muss man sagen, wie es ist. Das war wohl anstrengend und kostspielig auch.
Ich habe wieder, oh nein, die Scheibe ist schon wieder zu. Da vorne kommt Sabrina.
Oh Gott. Wie ist sie denn heute drauf? Also ja, genau, aber das Poel gibt es auch nicht mehr, das PE auch nicht. Und ich glaube, es gibt jetzt halt immer mehr so Flinter-Partys, Flinter-Räume, ne? Aber auch die lesbische Community ist ja, wie alle Communities von marginalisierten Menschen weltweit, auch in sich verstritten. Ne? Es gibt die Turf-Front, es gibt die anderen Fronten. Und auch die sind munter damit beschäftigt, sich immer gegenseitig selbst zu canceln, so wie alle marginalisierten Gruppen und die Linke insgesamt und so. Wir sind ja doch sehr, sehr mit Infighting beschäftigt Zeit und beschäftigen uns viel zu viel mit unseren Gegensätzen, als damit was auf die Beine zu stellen, was gemeinsam ist und uns zu konzentrieren auf das, was vor uns liegt, was wir eigentlich machen müssten. Aber wir sind immer wieder so mit den Nebenschauplätzen so sehr beschäftigt, leider. Weiß nicht, ob sich das wieder ändern lässt.
Ja, naja,
keine
Ahnung. Weiß auch nicht. Wir haben da eben gerade ja auch schon drüber gesprochen. Einfach so, wie Orte eigentlich sind, wie sie entstehen, wie das Miteinander eigentlich gerade ist. Und ich auf der anderen Seite denke, cool, ich gehe auf eine Party und freue mich, dass da fünf Leute sind, die ich kenne. Also so, weißt du, also ich ja auch merke, ich bin da ja gar nicht so drin. Oder wie es dann auch so ist, wenn jetzt irgendwie aufgerufen wird, zu den Prides im ländlichen Raum zu gehen. Und ich einfach die ganze Zeit so denke, aber I'm not that kind of gay. Also so, ich bin so, fühle ich mich ja auch irgendwie komisch mit, weißt du? Also so, da machen wir hier im Podcast sprechen drüber und sagen, es ist super wichtig, dass ihr hingeht. Und auch, weißt du, so, ich glaube, es war die erste Folge oder am Ende der zweiten dann vielleicht sogar, wo es auch nochmal den flammenden Aufruf von dir gab, so. Und ich habe das so mit nach Hause genommen und war irgendwie so ein bisschen so, ja, das stimmt total, aber ich werde es wahrscheinlich gar nicht machen. Also ich weiß so, okay, nach Oranienburg auf alle Fälle, weil das auch nochmal irgendwie was ist, was mir da besonders am Herzen liegt. Aber ich sehe mich jetzt nicht zu sagen, hey, wir haben Bus organisiert, genau, kommt alle mit. Es ist wichtig, dass wir jetzt da sind. Und das ist auch was ich so weird dann ja eigentlich auch finde auf eine Art.
Ich glaube, es ist, also eine Sache, die ich gelernt habe über die Jahrzehnte als politisch aktive Person und auch öffentlich politisch aktive Person, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, an dieser Stelle auch ehrlich mit mir zu sein, was meine Kräfte angeht und was meine Kapazitäten angeht, was ich mir zutraue und was nicht. Und ja, wir müssen, gerade wenn es um Aktivismus geht, ganz oft auch Sachen machen, die über die eigenen Grenzen ein bisschen hinausgehen oder wo man das Gefühl hat, jetzt, das wird auf jeden Fall unangenehm, dahin zu gehen und man muss sich dann halt trotzdem dahin bewegen. Andererseits weiß ich tue mir selber und auch niemand anderem Gefallen, wenn ich das dauerhaft mache und mich dauerhaft in Situationen bringe, wo ich davor Panik habe, währenddessen das hasse und danach eigentlich mich davon erholen müsste, weil es emotional zu viel mit mir macht oder weil ich emotional ausgelaugt bin. Weil dann kommen wir in diesen berühmten Aktivisten-Burnout und dann bringst du halt niemandem mehr irgendwas. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und das, ich war ja in Chemnitz jetzt, ich habe ja diese Panels da moderiert in Chemnitz, die sind ja Kulturhauptstadt Europas und im Zuge dessen gab es diese Panelgeschichte mit queeren AktivistInnen aus Europa, ein deutsches, ein englischsprachiges. Und das war da auch Thema. Ne? Das war ein Thema, was ganz viele Leute eben auch beschrieben haben aus ihrer eigenen Arbeit, dass es dieses sich immer engagieren super ist eine Weile lang, solange man das mit mehreren Leuten zusammen macht und es hat so einen Spirit. Aber sobald es anfängt, sich anstrengend anzufühlen, ist es super schwer, dann irgendwann zu sagen, okay, dann höre ich jetzt auch mal auf und lass mir auch mal die Ruhe, mich wieder zu überholen, weil die Zeiten sind ja gerade nicht so, dass man das Gefühl hat, man kann das machen. Ja, ne? Du hast nicht das Gefühl, okay, gerade jetzt, wenn es überall brennt anscheinend, gönne ich mir mal, da nicht hinzugehen oder nichts zu machen. Ja. Aber du tust niemandem Gefallen, wenn du das dauerhaft ignorierst, dieses Gefühl, und auch deine Bedürfnisse dauerhaft ignorierst. Was nicht heißen soll, dass wir uns alle jetzt bequem aufs Bett legen sollen und sagen sollen, oh, heute mache ich nichts, ich muss jetzt mal die Füße hochlegen und verbotene Liebe schauen, alte Folgen.
Hey, ich teile eine Kachel heute bei Instagram. Hey, das reicht doch, wenn ich das mache. Ja, ist doch okay.
My favorite kind of activist. Ich habe eine Kachel gepostet. Und du? Achso, ja, okay, cool. Danke für deine Arbeit.
Ich frage mich aber auch so ein bisschen so, okay, also ne, Internetaktivismus und klar, so belächle ich ja genauso, aber es ist ja trotzdem immer die Motivation, woraus macht man was? Also aus welcher Motivation heraus spricht man über Themen? Und bei mir ist es ja schon ein bisschen so.
Belächle das an sich gar nicht. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich belächle das an sich gar nicht. Ich finde das super wichtig, dass wir das Internet auch dafür nutzen, uns
genau,
zu vernetzen
genau,
und
genau,
aufzuklären.
Genau, genau, ja.
Aber wenn Leute glauben, ich habe jetzt eine Slide gepostet und dafür.
I did my work. So, ja.
That's it.
Ich habe die Welt verändert gerade ein bisschen. Da macht man es natürlich
Tschüss.
Nicht.
Danke.
Aber es ist ja auch immer genau dieses so, was ist der Ansporn für einen, um was zu machen? Und da ist ja auch so, dieser Podcast hier ist ja auch eine Art von mir, um mich mit den Themen auseinanderzusetzen und natürlich auch zu sagen, ah ja, ich so jetzt wird ja auch was besprochen oder ist eine andere Seite oder es ist was, wo ich manchmal denke, das ist verletzlicher als bei zum Scheitern verurteilt davon zu erzählen, dass ich Tripper im Hals hatte, weißt du? Also das, was ja auch absurd ist, dass ich irgendwie so mit zweierlei Maß oder warum ich irgendwie sage, ach so, nee, das ist gerade gerade was, wo ich mich danach sehne, nochmal einen anderen Austausch zu haben oder so. Ich habe auf der anderen Seite ja eben sehe, und das ist das, was ich ganz am Anfang sagen wollte, dass ich nicht das Gefühl habe, in irgendeiner Form und Weise aktivistisch zu sein, ganz im Gegenteil. Also ich nehme viele Sachen wahr, wenn Leute dann auch kommen und sagen, warum teilst du das und das nicht? Ist dann auch manchmal so, also okay, reproduziere ich gerade damit eigentlich nur was oder mache ich gerade wirklich aufmerksam auf irgendwas? So, keine Ahnung. Also ich nutze das ja auch dann nicht so, wie ich es vielleicht nutzen könnte oder sonst irgendwas, aber merke auf der anderen Seite, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken. Und ich frage mich, ob das bei dir auch ein bisschen so ist, dass es gerade schon angeschnitten, dass dir das Thema, also auch alleine mit den Lesben und die AIDS-Krise sehr, 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 sehr wichtig ist. Also ich finde ja selbst das Wort AIDS-Krise finde ich ja furchtbar. Also weil das immer so ist, als wäre so Finanzkrise war da ganz kurz. Da ist die Immobilienbubble, wo man denkt, mein Gott, die armen Leute, da haben die alle ihre Haus und Hof und ganz viel Geld verloren. Aber das so einfach so AIDS-Crisis ist ja auch so einfach, da ist ja, und auch das ist ja eine Realisation, die man irgendwann hat, dass so ist so, ja, tatsächlich oft wenig alte schwule Männer gibt oder so. Also so, und das ist ja auch sowas, was so ein bisschen so sich rausgearbeitet hat, dieses Respect the Elders und keine Ahnung was so und die alten Homos. Oh mein Gott, oh wie süß. Also es ist ja auch so ein bisschen so, sie haben überlebt. Und du bist aber ja auch selbst HIV-positiv. Also ist es dadurch bei dir eher dann so ein bisschen rausgekommen, rausgebrochen, dass du gesagt hast, so nee, ich möchte mehr Aufklärungsarbeit leisten oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
Nee, ich habe tatsächlich, also meine, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe oder dass das für mich auch ein super wichtiges Thema war, war lange vor meiner Infektion. Ich habe mich ja erst 2005 infiziert und das ist mindestens 10 Jahre älter, die ganze Kiste für mich, dass das so ein Thema war. Ich habe mein erstes Praktikum, glaube ich, damals auch bei einer AIDS-Hilfe gemacht, in Frankfurt noch, meine ich. Hatte einen Freund, der positiv war mit 15, 16 so und danach auch noch andere. Also es war nie, das war nie weit entfernt von mir. Das war immer ein Thema, was mich fasziniert hat, einfach weil es mich, weil ich es so wahnsinnig tragisch finde, wie viel Leben da vergeudet worden ist, wie lange es auch gebraucht hat, bis Leute reagiert haben, bis Leute aufgehört haben, das zu moralisieren. Ne? Wir haben ja auch in Deutschland Bestrebungen gehabt, dass man uns wegsperren soll am besten, ne? Damit wir keinen Schaden anrichten können, dass man uns irgendwie internieren soll. In Bayern gab es solche Vorstöße, Gesetzesentwürfe. Das ist immer schon schlimm gewesen und aber auch faszinierend für mich eben die Art und Weise, was da dann entstanden ist. Also wie Leute dann Wege gefunden haben, miteinander umzugehen, sich zu helfen. Wie auch Freundschaften entstanden sind in den letzten Zügen quasi, ne? Wenn du weißt, du hast nichts mehr zu verlieren, wie viele Leute sich dann noch gefunden haben. Ich glaube, es ist eine Sache, von der wir uns nie erholen werden, drauf zu gucken und zu realisieren, wie viel Talent da weggestorben ist, wie viel Wissen, wie viel Erinnerung, wie viel Inspiration, all diese Sachen, die halt unwiederbringlich verloren sind, umso schwieriger ist es für mich, wenn die Leute heute nicht drüber reden wollen, weil ich denke,
ja,
wir müssen darüber reden. Ja. So.
Mann.
Aber ja, ich habe mir das ein bisschen auf die Flagge geschrieben, auch meine Plattform immer zu nutzen, um darüber aufzuklären. Es kam nie für mich in Frage, über meine Infektion nicht zu sprechen. Mhm. Also das war in meinem Buch damals schon, ich habe ja Tragisch aber geil als Buch rausgebracht. Gibt es übrigens noch als Hörbuch. Guten Tag auf Audible. Auf Spotify. So rum. Und auch da, also ne, die Frage hat sich nie gestellt, ob ich da öffentlich drüber rede oder nicht. Das war, ich finde, wenn wir Stigma abbauen wollen, funktioniert das nur, indem wir den Leuten zeigen, übrigens, so kann das auch aussehen.
Naja.
Und einen Gegenentwurf liefern zu dem, was die Leute im Kopf haben und sich vorstellen, wie ein HIV-positiver Mensch aussieht und sich verhält. Also ja, ich rede da immer wieder drüber, ich mache das immer wieder zum Thema. Ich habe das auch bei der Shopping Queen zum Thema gemacht. Einfach, um auch eine breitere Masse darüber aufzuklären, wie die Realität heute ist. Also ne, wenn du, wie ich, positiv bist, ich nehme eine Tablette am Tag, ich habe keine Nebenwirkungen, das Virus ist in meinem Blut so weit unterdrückt, dass ich es nicht weitergeben kann.
Also genau, und das ist auch noch immer das, was ich so, also ich finde es so krass, weil ich bin natürlich groß geworden damit, dass eigentlich die größte Angst daran, also dass man schwul ist, ich glaube, das ist einfach so, dass ja schon direkt gesagt wird, so, ah, du wirst sterben, du wirst HIV-positiv, du wirst an AIDS, also sowas ja auch erstmal so, schau, ich bin in Brudersdorf groß geworden, kleines Dorf, ja, und dann sich schon damit auseinandersetzen, du hast gar keine Ahnung, weil, woher, wer sagt dir was, ja, es gibt irgendwie Kampagnen oder sonst irgendwas, oder dann wurden mal Kondome verteilt, kostenlos oder sonst irgendwas, die aber dann lieber aufgeblasen worden sind als sonst irgendwas. Aber es ist ja immer so, die ganze Zeit, schwul ist gleich HIV-positiv. Also so ist es sofort so, du bist die Risikogruppe, du bist da drin. Ich glaube, das ist ja auch schon was, womit man sich dann auseinandersetzt, ist so, oh mein Gott, I'm doomed to die. Also sehr, ne? Also so dieses so, du bist halt irgendwie Teenager, hörst das immer. Oder auch nach meinem Coming-out war dann auch sehr, sehr oft dieses so, oh mein Gott, schütz dich. Da, so meine Oma zum Beispiel hatte einen sehr, sehr schwulen Freundeskreis. Also ihr bester Freund damals und so. Also so, das waren so alles Leute, so sie manchmal irgendwann so, sie hatte ihren schwulen Bäcker, schwulen Friseur, also so schwulen Zahnarzt. Also so, sie war da überall drin. Muss ich eigentlich auch nochmal mit ihr drüber sprechen, weil es schon spannend ist. Aber die hat natürlich auch viele Leute dann verloren, viele Männer. Und das ist so, damit aufzuwachsen und dass das die größte Angst ist. Ich meine, wie schön ist das, wenn man damit jetzt irgendwie heute abbauen kann. Aber wie krass das auch ist, also natürlich weiß ich ein bisschen mehr, weil ich jetzt schwul bin und natürlich Menschen kenne, die positiv sind. Und ich weiß, dass es, wenn du in Therapie bist, eben, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du unterhalb der Nachweisgrenze bist oder alleine, dass es sowas wie die PrEP gibt, also eine Tablette, die man einmal am Tag nimmt.
Als Negativer.
Als Negativer, um sich nicht
eine Infektion zu vermeiden.
Genau. So, und das ist
effektiver
so,
als Kondome.
So. Und das ist einfach was, was so bei ganz vielen Menschen nicht ist, wo man natürlich oder viele Menschen nicht wissen, wo ich so denke, ah, okay, wie wird das eigentlich im Heterosexuellen, wie wird das aufgeklärt? Aber nein, okay, es sind die Schwulen dann einfach nur in dem Falle generell gesagt oder generalisiert gesagt, das irgendwie so zu machen. Und ich finde das alles so wild, was es heute alles gibt. Aber trotzdem eben genau wichtig, immer wieder darüber zu sprechen und das Leuten auch so ein bisschen so einzuprügeln.
Ja. Es gibt viele Leute, die sich so ein bisschen drüber lustig machen. Wenn du dreimal meinen Namen sagst im Spiegel, dann erscheine ich und lecture die Leute über die AIDS-Krise.
Ja, aber das ist gut, weil, was weiß man? Ja. Schau, das Einzige, was ich immer habe, ist, dass ich mich irgendwann aber auch richtig doll geärgert habe, dass sobald ich irgendeinen queeren Film, queere Serie oder sonst irgendwas anmache, ist es ja immer das Suffering. Es ist ja immer der Schmerz. Es ist immer, es geht dann immer rein. Und du weißt schon, es geht los Ende der 80er. Dann weißt du schon, ne, okay, das wird jetzt über die nächsten Jahre begleitet. Ich möchte nicht. Ich möchte jetzt nicht wieder die Geschichte. Auf einmal, es breitet sich aus. Ah, es war wohl ein Flugbegleiter. Es war wohl, also weißt du, so diese ganzen Sachen, die dann da auf einmal wieder da rumspuken und dann aber auch da eben einmal wieder vor Augen geführt zu haben und zu bekommen. Und dann, natürlich ist es wahnsinnig wichtig, sich immer wieder zu sagen, es wurde nicht geholfen. So.
Ja.
Die waren in ihren Zimmern und wurden da, also, bis sie gestorben sind, weil niemand reingegangen ist. Ja. Es hat sich niemand gekümmert, außer dann eben, genau, die Lesben, die da waren. Und das ist eben auch das, was ich, wenn dann in so Serien vielleicht manchmal sehe. Aber ich dann irgendwann auch so war, oh, ich kann nicht mehr, nee, kann nicht mehr was anderes kommen als ein AIDS-Drama.
I got that. Also ich glaube, es hat ja eh lange gedauert, bis queere Charaktere erzählt wurden, auch vor der AIDS-Krise, ohne dass die halt am Ende sterben mussten, der Geschichte. Das war so der klassische Arc.
Nenn mir fünf, die noch leben. Ah, okay, von Villain Grace vielleicht so, ja.
Die wurden introduced und dann, ne, das klassische Storytelling war, für die Sünde der Homosexualität, die sie begehen, müssen sie halt am Ende irgendwie sterben. Und das war halt dann ganz oft waren das Gewaltverbrechen oder tragische Unfälle. Und das fängt, ne, bei dieser Film mit James Dean, ist das, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ach nee, Giganten ist es, glaube ich, ne? Wo er die rote Lederjacke anhat, wo der kleine Junge dann erschossen wird.
Jetzt
und
wüsste
so.
Ich das ja, nee,
also,
ja,
aber ne, that's how far it dates back. Und das war immer so. Und wie du sagst, dann kam natürlich die AIDS-Krise und natürlich wurden dann all diese Geschichten so erzählt, aber bis man mal einen queeren Charakter erzählt hat, der eine Sexualität haben durfte, in einem Film oder in einer Serie glücklich sein durfte und nicht sterben musste.
Ja.
Insane.
Ja, voll, aber schau, aber damit sind wir groß geworden. Wir haben noch alles, was wir gesehen haben.
Ja.
Es war ja ein Lechzen danach, einmal ganz kurz so zu schauen, wo ist wer. Ich habe dazu jetzt gerade so ein Essay geschrieben für den SWR, der irgendwann im Laufe des Jahres irgendwann rauskommt, wo ich einmal, da habe ich einmal kurz meine intellektuelle, da habe ich die Brille einmal aufgesetzt. Nein, was aber was ganz gut war, weil ich da einmal so einen leichten Deep Dive gemacht habe in die Charaktere, mit denen ich eigentlich groß geworden bin.
Ja.
Und das ist ja genau das, was du jetzt gerade sagst. Es ist ja eigentlich eine aus dem Fernseher an und dir wird schon gesagt, du bist falsch oder du wirst sterben, du wirst HIV-positiv und was das halt, selbst da war ist ja noch nicht mal wirklich da, was bedeutet das, weil es ja immer nur abstrakt, es war ja nur ein, wir sterben. Also es war ja nur ohne irgendwas, also das war ja auch ohne Aufklärung.
You're gonna suffer and you're gonna die.
Ja, genau, weil das ist die Sünde.
Aber und dass du dann weißt, es wurde so. Du ganz wilden Sex haben und viel tanzen und eine beste Freundin haben.
Ja.
Ja.
Und dann gehst du irgendwo hin und dann ist da jemand und fragt sie, wie oft hatten sie Sex in dieser Woche? Und du wirst sagen, 8000 Mal. Ja. Dann wird der Test gemacht und dafür wirst du dann schon geschämt und keine Ahnung was. Und dann bekommst du dann Todesurteil. Ja. Und dann lebst du aber noch ein paar Jahre, auch ein paar Jahre länger. Und deine große Liebe, die an deiner Seite ist, wird weinen, weil sie wird dich verlieren und wird auch unglücklich. Weil auch dieser Mensch sich danach nicht mehr erlauben möchte, sich in jemand anders zu verlieben, weil es wärst du gewesen. Aber du bist leider jetzt mit gerade 19 auf dem Sterbebett.
Ja.
So, und das ist ja eigentlich so dieses, so zu merken, ach so, so werde ich, so wird mein Leben gerade irgendwie.
Das war Programming, das war unser Programming, fuck it. Honestly, als ich das erste Mal richtig zusammengetreten worden bin, das war noch in meiner Heimatstadt, da war ich 13 oder so, 14
maybe. Im wahrsten Sinne.
Ja, ja. Das war nicht der Schock,
dass
mir das passiert, darauf war ich total vorbereitet, weil komplett schon programmiert durch Bücher, Filme, Serien, ich habe ja sehr früh angefangen, alles zu konsumieren. Das war nicht der Schock. Der Schock war, dass keiner was gemacht hat. Mhm. Also, dass die Leute dran vorbeigelaufen sind und Familienväter dran vorbeigelaufen sind und mich da als Kind haben zusammengeprügelt sehen werden von 5 Leuten und dass keiner eingeschritten ist. Mhm. Und auch als die weg waren, als die Gefahr vorüber war, hat mir auch keiner geholfen.
Horror.
Und das war der Schock, dass mir das passiert ist.
Hast du viel Gewalt erfahren in der Zeit?
Ja, 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 massiv.
Okay.
Also, ich bin ja mit 16 dann aufs Internat, auch einfach, weil ich da schon so drogenverdingst war und bei uns zu Hause so die Hölle war. Dass ich einfach auch weg musste, aber das war, also die Entscheidung ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil tatsächlich ich einfach von zu Hause, also, ne, ich bin nicht täglich gerannt, aber doch häufig.
Ja.
So, und bei uns auf dem Dorf waren es die Nazis, unten waren es die anderen Jungs, aber egal, wo sie mich erwischt haben, es war zumindest immer ein bisschen rumschubsen, ein bisschen meine Ohrfeige, ein bisschen Schwuchtel. Und wenn sie mich erwischt haben, dann auch mehr.
Ich finde das so, ja, es ist einfach, ich finde, so, aber das, was du gerade gesagt hast, dieses so, das war nicht der Schock, sondern du rechnest schon damit. Das ist ja wie bei mir, weshalb ich immer so denke, okay, ich bin wahnsinnig lange Single, aber ich weiß, dass wenn ich mal irgendwann mit jemandem zusammen bin oder Händchen halte in der Öffentlichkeit.
Einer von euch Aids und stirbt.
Nein, das nicht. Na, um Gottes Willen, da willst du was sagen. Also, genau, und dann werde ich dafür bin ich jetzt schon zu alt, Barbie, weißt?
Okay.
Mit 38 ist jetzt auch, schaut. Ja. Ich hab noch kein Drama gesehen, wo jemand über 38 geworden ist. Also von daher, vielleicht. Knock on wood. Aber ich weiß auf alle Fälle, und das hatte ich auch schon die Male, die ich irgendwie so gedatet habe und ich dann so wusste, so, oh mein Gott, jetzt gleich knutschen wir irgendwie rum, habe ich dafür ja immer schon einen queeren Ort gesucht, an dem ich überhaupt date. Also oder ich sonst irgendwie so wusste, ach nee, hier die Barkneipe, da kenne ich vielleicht noch jemanden, der da arbeitet, aber eigentlich will ja nicht, dass da schon jemand ist, der mich kennt, sondern will irgendwie an einen queeren Ort gehen. Und das weiß ich noch so ganz genau, wie wir da draußen auf der Straße standen, so vor der U-Bahn und dann auch umgeknutscht haben und ich wirklich die ganze Zeit damit gerechnet habe. In meinem Kopf war schon ein, gleich wird mir mit irgendwas in den Hinterkopf, jetzt wird's passieren, dass ich das erstmal zusammengeschlagen werde. Mhm. So, weil du ja die ganze Zeit, wie du sagst, so darauf programmiert bist und ich immer denke, wie konnte ich bisher darum rumkommen? Mhm. Warum ist mir das noch nicht passiert? Oder zählt schon der erste Schneeball, als der erste Schnee lag, der direkt in meinem Gesicht gelandet ist? Oder war das schon genug? Also habe ich schon genug gelitten? So, ich mach Gänsefüßchen dazu, weil du einfach die ganze Zeit weißt, sobald ein Typ vorbeikommt, es sind ja nur Männer, also ich habe ehrlich gesagt keine Angst vor Frauen in dem Moment. Es sind die Männer halt einfach. Ja. Und das ist so, und das finde ich dann einfach so wild. Und ich finde auch nach wie vor ist immer noch insane, wie sich das Narrativ hält. So von wegen, hier Menschen, die jetzt nicht, deutsch durch und durch sind, im Sinne von völkisch-nationalen Leuten, dass die irgendwie das Problem werden und so. Und man einfach so guckt, so, nee, geht doch mal an so einer Demo vorbei. Also so, oder einfach also nur irgendwie sure. Männergruppen.
Ich meine, alles. Kommt natürlich drauf an, wo du wohnst, ne?
Natürlich, da, wo das, immer. Aber ja.
Wo geballter migrantische Männer vor allem in Gruppen zusammen sind, das ist eine Realität. And I'm not gonna deny it. I'm not gonna lie and be like, oh no, it's totally fine. They love us. A lot of them don't. Und das ist eine Realität, aber es ist für mich halt eben nicht an Nationalität oder an Religion gebunden, sondern an ein Bild von Männlichkeit.
Weil ja gerne so getan
wird. An eine gelernte Art von Männlichkeit, die es überall gibt. So, ne? Also egal, ob du jetzt in die Berge nach Bayern gehst oder ob du eben, ich hatte eine sehr erhellende, weil das war natürlich auch meine erste Reaktion, als mir das damals passiert ist, das waren Jungs verschiedener Nationalitäten, keine davon war deutsch, als die mich da das erste Mal zusammengewumst haben, dass ich dann zurück, und damals, ich war Punk, ich war links und ich bin zurück zum Busbahnhof gehumpelt und dachte irgendwie so, wenn ich wählen kann, wähle ich NPD oder die Republikaner gab es damals, glaube ich. Und habe mich dann über mich selber erschrocken, dachte, Gott, Girl, was denkst du hier gerade?
Naja.
Und habe das natürlich auch überwunden und abgelegt, aber natürlich hörst du das immer wieder, ne? Dass gerade auch in queeren Kreisen die Leute sagen, ja, wie kannst du dich für solche Leute einsetzen, du weißt doch, was die mit uns machen. Reis mal. Geh mal woanders hin, wo du diesen Menschen nicht begegnest. Mein Ding war, ich war in London mit meinem Freund Marcel und wir sind da, waren in einem Musical und sind abends noch was essen gegangen und sind dann danach in Soho, also im Theaterviertel, die Straße runter. Und ne, die hatten alle schon tüchtig getankt, die da so auf den Straßen waren. Alles weiße, vermeintlich christlich großgezogene Männer. Und das Aggressionspotenzial auf dieser Straße war halt crazy. Also ne, wir sind da wirklich nur so gerade so durchgekommen und ich war gottsfroh, dass ich nur eine Fake-Chanel-Tasche hatte und so ein bisschen Make-up, aber jetzt nicht sofort super krass sichtbar queer war. Und das war für mich eine ganz gute Lektion auch, wo ich dachte, eigentlich müsste man alle mal, die so einen Scheiß sagen, mal um die Welt schicken, damit sie einfach das mal lernen. Das ist eine Form von Männlichkeit, die anerzogen wird, die Gewaltbereitschaft beinhaltet. Das ist nicht die Religion. Also natürlich begünstigt Religion sowas ganz oft nicht, weil diese ne, Bücher oft falsch ausgelegt werden oder doof geschrieben sind, aber von Männern. das, was das Gefahrenpotenzial ist und das, was du überall wiederfindest, ist diese Form von Männlichkeit, wo Aggression belohnt wird, wo Lautstärke belohnt wird, wo Dominanz belohnt wird, wo du männlicher bist, wenn du andere unterdrückst und schlägst und draufhaust. Und das findest du überall. Das ist nicht in Anführungsstrichen arabisch oder sonst irgendwas. Das findest du überall.
Ja, aber es ist so bei mir natürlich trotzdem immer noch sowas, so dass ich einfach gerade froh bin, ich will nicht zusammengeschlagen werden. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich aber nach wie vor, also ja, was ja einfach krass ist, das so trotzdem irgendwie in seinem Kopf zu haben. Aber ich wäre natürlich trotzdem froh, wenn dieser Kelch an mir vorüberzieht.
Ja, und ich vermute mal, dass das jetzt auch passieren wird. Ne? Mhm. Ich glaube, da ist man deutlich anfälliger für, wenn man halt jung ist. Und ich meine, du bist sehr groß, du bist breit, du wirst sehr männlich gelesen. Ich glaube, danke. Insofern
du, guck mal, das, ja, als wäre das das große Kompliment gerade für mich. Danke. Ich habe es ja selbst bei der Pride wieder gemerkt, wie ich einfach so hier schwarz in schwarz. Ich habe auch so zu Daniel, wir haben vorher noch in seinem Kleiderschrank so, er so, hey, willst du nicht was Buntes, irgendwas anderes? Ich so, nee, für mich gerade nicht so comfy. Ich hatte ein weißes T-Shirt an zu Hause, habe mich im Spiegel gesehen, war so, ach, ich nehme das Schwarze.
Deine aber dann so, Elfenflügel.
Ja, genau. Und ich hatte ja noch meine Flügelchen mit dabei. Aber ich war auch so, krass, eigentlich ein komischer Look gerade. Also ich dachte eigentlich, ich hätte mich schon mal mehr expressed durch Kleidung oder sonst irgendwas. Aber da dachte ich auch schon so, okay, bin ich jetzt so ein kleiner Berghain-Gay auf einmal, aber der nur in Schwarz unterwegs ist. Nein, was natürlich völlig egal ist, ja.
Ich finde es aber so lustig, weil du gerade dich dafür bedankt hast für die Männlichkeit. Ich erinnere mich, dass meine beste Freundin Ina irgendwann auch mal zu mir sagte, vor 10 Jahren oder so, und sie meinte das nicht als Kompliment, sie sagte das nur so, also wenn du dich nicht bewegst und nicht sprichst, dann könnte man auch denken, dass du heterosexuell bist. Und ich weiß, dass mich das damals total stolz gemacht hat. Mhm. Und ich war echt so, ich glaube, ich habe sogar Danke gesagt, aber in meinem Kopf war ich auf jeden Fall so, habe mich daran so ein bisschen aufgegeilt, dass ich dachte, yes, ich werde straight gelesen, wo ich heute auch denke, back to that person that I was, what the fuck.
Ja.
So, girl, reiß dich mal zusammen. Männlichkeit ist nicht was wir jetzt, oder Heterosexualität ist nicht irgendwas, wo wir stolz drauf sein.
Ja, genau, müssten. Ja. Aber so. Es ist halt trotzdem so, ich sag's immer als Witz, ja. So, ich werde heterosexuell gesehen, gelesen, gehört in erster Linie auch, das war völlig überrascht und ich natürlich weiß, dass es eben nicht der Fall ist, aber ich bin dann trotzdem manchmal schon so ein bisschen, denke ich mal so, ah, okay, wie wenig gay-coded bin ich eigentlich oder ja, keine Ahnung, sollte ich anders sein, bin ich nicht. Also, wie gesagt, das ist wieder die Schubladensuche. Hellfeld ist ja doch irgendein krasser Kink und Fetisch, dass ich irgendwann sage, ja, tagsüber so, aber nachts, da bin ich eben genau, da habe ich Lackanzug an, der bis oben ins Gesicht im stehe ich drauf, Breath Control, genau, das sind jetzt meine Sachen, sind meine Kinks, die ich jetzt enttabuisiere, habe ich ja nicht. Also von daher ist das so. Aber stell dir vor, so wäre jetzt irgendwie mein Journey. Ja.
Mich würde total interessieren, wir haben ja vorhin über Programming geredet und ne, darüber, was wir so verinnerlicht haben, wie unsere Reise als queer Mensch auf diesem Planeten aussehen wird, weil wir das so vorgebetet bekommen haben von Filmen, Büchern, bla. Mich würde interessieren, was das noch beinhaltet. Ich frage mich ganz oft, ob auch so unsere queere Fixierung oder unsere schwule Fixierung auf Männlichkeit, also auf eine bestimmte Art von Männlichkeit, so eine sehr maskuline, virile Adern, Poppen, Haare, bla, ob auch das so was Gelerntes ist, weil ne, das ist ja aufgeweicht, habe ich das Gefühl, ein bisschen in den letzten Jahren, dass man nur so Männer-Gays hot findet. Andererseits sehe ich auch in manchen Teilen der Community eine ganz dolle andere Entwicklung da, dass es halt noch maskuliner sein muss, noch mehr Testosteron, noch mehr Haare, noch mehr dies, noch mehr das, noch mehr Inszenierung. Also ja, mich würde interessieren, ob man das irgendwann mal auflösen wird oder ob das immer da sein wird.
Ich glaube, das wird immer da sein.
Ja.
Oder? Ich glaube, solange das die Bilder ja auch schon alleine dafür da sind, auf welchen Typen Mann wir jetzt gerade irgendwie stehen, das war doch schon so wie damals, als auf einmal so Metrosexualität und man dann so war, ah, David Beckham ist irgendwie auf der einen Seite, oder solange Leute da sind und sagen, oh mein Gott, Cristiano Ronaldo ist wirklich der heißeste Typ der Welt, so wird es natürlich auch irgendwie, ist es ja ein Vorbild in dem Moment und man irgendwie sagt so, ah ja, okay, so ein
Also erstens ist das haben. Faktisch falsch, weil das ist Henry Cavill, obviously, mit Schnauzer. Also müssen wir gar nicht drüber.
Nicht Pedro Pascal, ja, okay.
Nee.
Oh, wow, okay.
Also I love Pedro, don't get me wrong. Ich liebe, was er repräsentiert aber und was er tut, auch way. Für die Idee von Männlichkeit.
Okay.
Aber sexuell macht er für mich gar nichts, Und also ich freue mich über den und auch über den Hype, den er hat, aber der kippt ja auch gerade so ein bisschen, ne?
Hab ich nicht mitbekommen.
Jetzt ist seine Touchiness, die Tatsache, dass er halt mit seinen Co-Star, mit den weiblichen Co-Stars immer so touchy ist, kippt gerade im Internet, wird jetzt quasi heiß diskutiert, ob das, die sind ja vergeben, die gehören einem anderen Mann und dass er das so anfasst immer wieder, beziehungsweise die ihn dann auch anfassen, das ist jetzt irgendwie, wird sehr kritisch betrachtet. Also der unproblematische Rise von Pedro Pascal ist, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen vorbei.
Das ist mal so krass, aber deshalb bin ich ja auch großer Fan von Popkultur, um da immer zu sehen, wann ist der Zenit überschritten und auch immer da nochmal zu sehen, bei Frauen geht das so schnell.
Ich weiß noch,
bei Helene Fischer war es, als sie Chibo gemacht hat.
Ja.
Jetzt macht sie auch noch Chibo und danach hat sie ihre große Pause gemacht.
Doce war Met Gala, war es vorbei.
Ja, das ist so.
Also
ist
ne,
so
und der Rise war so und dann.
Und dann auf einmal, ja, und das finde ich so krass. Und das ist natürlich auch gerade bei Schauspielerinnen, finde ich das auch abgefahren, wie auf einmal einfach ein Film ist irgendwo gefloppt oder sonst irgendwas und es gibt nichts mehr. Auf einmal, man hört nichts und ich mich dann immer frage, okay, wie haben die schon ausgesorgt? Okay, die kriegen als Schauspielerin, kriegen sie so und so viel Gage. Okay, das ist irgendwie wenig, aber okay, da wird reingerechnet, dass sie da noch eine Promo fahren, bla bla bla, das und das wird wahrscheinlich auch noch vergütet. Also ich versuche immer kurz so zu rechnen oder google manchmal bei Leuten, wie teuer sind die Häuser in den Niveaus, um einfach nur zu schauen, is she safe? Damals, als Jennifer Lawrence dann auf einmal auch weg vom Fenster war, nachdem sie diesen komischen Weltraumfilm gemacht hat und dann die Leute dann auch meinten, so als sie da gestolpert ist, oh mein Gott, die nervt, also wie schnell Frauen nerven ja auch einfach.
Ja.
Natürlich jetzt irgendwie sowas so für Untouchen und keine Ahnung was, so sind natürlich dann auch Diskurse, so die ja oft irgendwie auch irgendwie wichtig sind oder keine Ahnung was, aber man sieht trotzdem sehr oft, wie Menschen immer noch es lieben, jemanden zu verifizieren, entweder auch oder einfach, ja genau, frauenfeindlich zu sein.
Ja.
Und das ist so, wie schnell es dann vorbei ist.
Also ich meine, wir leben ja eh in einer Zeit, wo Purity Politics so ein Riesenthema ist.
Was
ist ne?
Purity Politics?
Also ich paraphrasiere jetzt, wenn wir Leute nur danach beurteilen, ob sie eine lupenreine Weste haben und auch die letzten 20 Jahre eine lupenreine Weste hatten, weil wir die ansonsten uns nicht mit denen assoziieren dürfen, keine Fotos mit denen machen dürfen, die nicht aus anderen Gründen toll finden dürfen, uns nicht politisch mit denen in ein Boot setzen dürfen, weil die vor 20 Jahren einen
Tweet
gemacht
das
haben,
und das, bla, bla, bla.
Der vielleicht missverständlich war, vielleicht auch nicht, aber hat sie sich wirklich genug davon distanziert.
Ja.
Lizzo ist ein super Beispiel, ne? Lizzo, die, oder Laverne Cox jetzt gerade, also ich bleib bei einer, Lizzo, die über Jahre wirklich so viel getan hat für dicke Frauen, für schwarze Frauen, für queere Menschen, für schwarze Menschen und so eine positive, tolle Vorreiterin war und dann gab es diese eine Geschichte mit einer Tänzerin, die sie vielleicht aber auch nicht sexuell genötigt hat, also sie war in irgendeiner Bar in Amsterdam und haben in der Titi-Bar und sie hat, glaube ich, gesagt, zieh mal deinen Top aus oder so. Allegedly. Aber die war halt dann sofort gecancelt, es war vorbei.
Ja,
und
jetzt, sofort, ich höre sie nicht mehr.
Dann hat sie ein Jahr lang,
das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen absurd.
War sie weg und dann hat sie jetzt, kam sie wieder zurück.
War
man
nicht, weil stimmt's oder stimmt's nicht, aber im Zweifel für den Angeklagten.
Right, also, right. Und jetzt ist
Für den Kläger.
Für die Angeklagende, also, in dem Fall. Und jetzt ist er irgendwie zurück, aber jetzt ist sie offensichtlich auf dem GLP-1, also Ozempic, Mounjaro, irgendwas, wie ich auch. Aber anscheinend ist das jetzt das nächste große Thema, weswegen man sie jetzt hassen muss, weil sie jetzt quasi als dicke Frau die Dicken verreiht, indem sie jetzt versucht, irgendwie abzunehmen oder tatsächlich auch abnimmt. Also es ist, egal was du machst als Frau, du verlierst, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Die unproblematische Frau gibt's, glaube ich, nicht als Celebrity. So, ne? Weil egal, es, wie gesagt, Jennifer Lawrence kann stolpern und sagen, hupsi. Und alle sind sofort so, oh mein Gott, she tries so hard to be relatable, bla, wir hassen sie. Ja, es ist ermüdend, finde ich.
Ja,
oder Chapel Roan, erinner dich an Chapel Roan, wie rasant der Aufstieg war und dann hat sie zwei, drei Sachen gesagt.
Da habe ich schon immer gesagt, irgendwas stimmt bei ihr nicht. Bei ihrem, da habe ich schon immer gesagt, also irgendwas muss da doch sein, lass mal graben, Leute, lass mal gucken. So, nee, irgendwie ist sie auch nicht, nee, weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Ja. Da ist die Geschichte mit ihrem Nail Artist, nee, die ist jetzt auf jeden Fall, muss die weg.
Ja, das ist wirklich, also es ist interessant, aber es ist auch das, was man sehen möchte. Und ich frage mich immer, will ich das auch so sehen? Will ich auch, aber ich merke auch, wie anfällig ich da manchmal für Dinge bin. Oder dann sagen, nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ja, da bin ich jetzt enttäuscht. Da bin ich jetzt enttäuscht. Wie konntest du nicht das? Obwohl ich eigentlich mal von mir ausgehe, dass ich da wenig Erwartungen habe, aber wenn dann da diese großen Nummern kommen, bin ich das schon. Und natürlich auch einfach so kurz diese Awareness zu haben, so, die Frauen, die kommen nicht mehr wieder. Die Typen, die überstehen alles. So, weird, das ist so einfach so.
Also ich meine Tom Cruise.
Ja, eben, dankeschön.
Roman Polanski,
das war genau mein Gedanke. Ja. Alleine bei Tom Cruise anzufangen, so damals diese ganze Katie Holmes, Scientology, keine Ahnung was, und alle so, nobody cares anymore.
Ja.
So, das ist so, nee, ist okay. Ah, er hat jetzt, du, ich merke ja auch, mir ist ja auch egal. Ich gucke ja auch, ich habe neulich alle Mission Impossible Filme nochmal geguckt. So, weil ich Actionfilme liebe.
Oh Brad God, Pitt.
So straight.
Brad Pitt.
Ja.
Ja. Nee, Männer sind da irgendwie besser raus. Also ich habe auch das Gefühl, das ist we love to hate women.
Oh mein Gott, Barbie.
Und die Gays
is
auch.
Is this a man's world?
I mean.
Vielleicht.
Hi.
Vielleicht.
Das ist das große Privileg als nicht-binäre Person. Ich muss mich nicht mehr als Mann dazu rechnen.
Ja, du bist
ist natürlich raus. Ein Witz. Ist natürlich ein Witz. Ich habe alle männlichen Privilegien und bin mir darüber auch völlig im Klaren und habe sicherlich auch ganz viele Verhaltensweisen behalten, die aus diesen Privilegien resultieren. Aber ich kann so schön abfällig über Männer sprechen. Mhm. Und wenn dann Leute mich angucken und sagen, bist du nicht auch? Und sage ich, nein, ich bin nicht binär. Mhm.
Und dann erschrecken sich alle, weil sie nicht wissen, wie sie damit dann umgehen sollen. Was sage ich denn da jetzt eigentlich so? Und dann, wie gehe ich damit um? Und
Suck was ist, it.
Ja.
Privilege.
Ja.
Ah, lustig.
Und dann hast du gewonnen, siehst du wohl.
Ja.
Ach, und darum geht es am Ende des Tages.
Ja, geht nur ums Gewinnen.
Und wer nicht gewinnt.
Bam, bam, bam. Apropos Gewinnen, Simon. Wir müssen die Leute darauf hinweisen, dass sie hier uns folgen können, nämlich auch auf TikTok.
Mhm. Oh Gott, ja, bitte.
Ja.
Ich habe mich noch nicht getraut, irgendwas auf TikTok zu posten von den Videos. Ja, auf Instagram werden sie schon geteilt. Da sage ich dir eins, da war ich am Anfang ein bisschen, ja, erleichterter, weil ich einfach so TikTok, oh, weißt du, da ist der Algorithmus wirklich nicht am Freund. Da kommt man ja so schnell in so eine richtig völkisch-nationale Deutschlandfangen und blaue Herzen Sparte mit rein. So, wo man dann wirklich so denkt, boah, ey, das moderieren zu müssen, das alles zu lesen, darauf habe ich wirklich gar keinen Bock. Deshalb habe ich damit noch nicht angefangen. Hm. Aber wir haben einen TikTok-Account, der ist verlinkt in unseren Shownotes. Könnt ihr bitte gerne folgen. Und dann würde ich da einfach mal an einem Tag alle Videos, die wir sonst auch bei Instagram teilen, da könnt ihr auch gerne hin. Und uns da folgen, ist es wirklich sehr, 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 sehr wichtig, denn an dieser Stelle, ja, wir hatten jetzt irgendwie in Berlin die Pride und es war viel Sichtbarkeit, habe ich auch immer gesagt, mein Gott, it's a job, die Sichtbarkeit gerade hier, so, komm los, mein Gott, wie viele Schritte haben wir jetzt hier schon gemacht, aber alles für die Sichtbarkeit und bitte und los und es war schön und es war witzig und alles und wir hatten die beste Zeit, aber ja, es ist mir einfach nochmal irgendwie kurz klar geworden, dass ein Podcast wie Doppelmaushälfte, den wir hier haben, dass der natürlich ein bisschen unterm Radar läuft, weil es natürlich dann vielleicht ein bisschen, it's a niche, es ist,
ja.
Was aber tatsächlich davon lebt, dass ihr ihm Sichtbarkeit schenkt. Und das macht ihr natürlich dadurch, indem ihr uns folgt, indem ihr uns teilt vielleicht
teilen.
Auch.
Yes.
So, wenn jeder von euch einer einzigen Person sagt, ey, hör doch mal rein und eine Person hört irgendwie rein, dann ist uns damit sehr, 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 sehr doll geholfen.
Yes.
Und genau, wir würden uns nur freuen.
Ihr könnt auch Freundschaften beenden, wenn Leute das nicht machen. Also wenn Leute, also klar, manche total ernst natürlich.
Ja,
so. Wenn Leute sagen, nee, interessiert mich nicht, weil zwei Schwuchteln oder eine Schwuchtel und eine nicht-binäre Uschi will ich nicht, dann ist da sofort natürlich der Kontakt. I'm kidding.
So.
I'm kidding.
Aber es lebt eben genau
da. Aber ihr könnt es androhen.
Ja, eben. Hä, mach doch einfach mal. Also, wir würden uns sehr, 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 sehr freuen. Ja, und ansonsten hören wir uns am kommenden
Donnerstag
wieder. Und wie immer gilt, folgt gerne rein, bewertet uns. Und wenn ihr sagt, ey, Barbie Simon, hier über folgendes Thema könntet ihr auch mal sprechen, dann slidet uns gerne jederzeit in die DMs.
Findest du?
Nö, aber ich wollte es anbieten. Also, bis Donnerstag. Tschüss.
Tschüssi.